Liebe Gemeinde, wir stehen in der Themenreihe Miteinander. Manch einer verbindet damit ein idealistisches Bild. Ein Bild voller Harmonie. Und hat damit eine falsche Erwartungshaltung. Eine völlig überhöhte Erwartungshaltung. Und wenn diese Vorstellung dann von der Realität eingeholt wird, kommt es zwangsläufig zu Enttäuschungen bis hin, dass ich den Staub von den Füßen schüttle und die Gemeinde verlasse. Was dann übrigens gar kein Wunder ist. Nein, auch die christliche Gemeinde ist keine Blumenwiese im milden Sonnenschein, wo man süßen Nektar saugt und an lauen Abenden der rot gleißenden Sonne beim Untergang zusieht. Wenn das deine Hoffnung ist und das dein Ziel ist, dann mach lieber Urlaub im Allgäu. Ich glaube, ein so schönes Miteinander hat Gott sich für seine neue Welt vorbehalten. Und da sollen wir ja mal einmal hinkommen. Aber im Hier und Heute, in der Gemeinde, kann das schon deswegen nicht klappen, weil sie aus Menschen besteht. Aus Menschen wie du und ich. Und mal ganz ehrlich, wie soll das denn mit solchen Typen funktionieren? Keine Chance. Heute nicht. Aber auch damals, zu Zeiten des Neuen Testamentes nicht. Warum sonst muss Paulus in seinen Briefen so oft schlichten, auffordern, demütig eines Sinnes zu sein, Frieden zu halten, wenn das in der Gemeinde grundsätzlich gegeben wäre? Und weil das eben nicht der Fall ist, gibt es Auseinandersetzungen und Streit. Und darum soll es heute in der Predigt gehen: Miteinander streiten.
Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf: Lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Doch Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an und so begann er seine Reise. Zunächst zog er durch Syrien sowie durch Zilizien und stärkte die Gemeinden dort im Glauben.
Wenn das mal kein Schlag ins Kontor war. Die beteiligten Herren sind nicht nur ein wenig irritiert, nicht nur not amused, sondern da hat's so richtig gekracht. Sie stritten heftig miteinander. Oder, da liebe ich die Luther-Übersetzung, und sie kamen scharf aneinander. Sie, das war nicht irgendjemand. Das waren zwei der führenden Persönlichkeiten der jungen Christenheit. Zwei, zu denen man aufblickte, an denen man sich orientierte. Und solche geistlichen Männer streiten, bis die Fetzen fliegen? Ja. Und das führt uns gleich zum ersten Punkt. Das Streit entzweit kommt in den besten Familien vor und auch in der Gemeinde. Streit gehört nicht in die Gemeinde. Viele von uns kennen das vielleicht aus ihrer Kindheit und Jugendzeit, wurden so erzogen, gegebenenfalls mit fatalen Folgen. Bloß keinen Streit kann dazu führen, keine eigene Meinung haben zu dürfen. Immer den untersten Weg zu gehen, auch wieder besseres Wissen, Ich will nur mal sagen, wenn der Klügere immer nachgibt, dann werden wir nur von Dummen beherrscht. Das kann keine christliche Motivation sein. Es kann dazu führen, eine falsche Gemeindeentwicklung einfach hinzunehmen. Bloß kein Streit. Oder sich komplett aus der Verantwortung zu nehmen, da bevor ich mich streite und meine Meinung da sage, halte ich lieber den Mund. Oder schließlich alles unter den Teppich zu kehren, bis es dann zur Staubexplosion kommt. Natürlich wird in der Bibel dem Streit nicht das Wort geredet, aber auch nicht, ihm aus dem Wege zu gehen. Schon in den jungen Gemeinden hat es Streit gegeben, und zwar nicht wenig. Die Briefe des Apostel Paulus sind voll davon. Warum sollte das heute anders sein? Wenn Paulus auffordert, in Philipper 2, Vers 2 eines Sinnes zu sein, dann meint das offensichtlich nicht, immer einer Meinung zu sein. Und manchmal ist es wichtig, Meinungsverschiedenheiten auch auszutragen. Auch im Interesse einer geistlichen Hygiene und einer guten Gemeindeentwicklung. Wenn in der Bibel vor Streit gewarnt wird, dann geht es, um mal drei Beispiele zu sagen, entweder um grundloses, mutwilliges Streiten. Das ist zum Beispiel in Sprüchen 3 die Rede von: Was zerrst du deinen Nächsten vors Gericht, wenn er sich doch gar nicht hat zu Schulden kommen lassen? Übrigens ein ganz interessanter Vers, das passiert heute wahrscheinlich noch viel häufiger. Oder wenn es um unsinnige und ziellose Streitereien und Auseinandersetzungen geht, da sagt Paulus zu dem Timotheus: Weißt du was, diese Fragen weise ab, die bringen überhaupt nichts, darüber lohnt sich auch nicht zu streiten. Oder schließlich, wenn es um puren Egoismus geht. Die Jünger darüber streiten, wer denn wohl der Größte unter ihnen im Reich Gottes sei. Das sinnvolle Streiten, seinen Platz in der Gemeinde und in Beziehungen haben kann und muss, zeigt nicht nur unser Predigttext. Wenn Paulus in Epheser 4 den Rat gibt, die Sonne nicht untergehen zu lassen über dem Streit, dann geht er offensichtlich davon aus, dass es Streit auch unter Christen gibt. Ich will mal diese These aufstellen: Streit macht dann Sinn, wenn Einigkeit im Ziel besteht. Wenn wir also diesbezüglich eines Sinnes sind. Strittig ist dann der Weg dorthin. Und genau das ist bei Barnabas und Paulus in ihrer Auseinandersetzung der Fall. So wie es oft eine gefährliche Political Correctness außerhalb von Gemeinde gibt, so sehe ich innerhalb der Gemeinde die Gefahr einer christlichen Correctness, die nicht minder gefährlich ist und die da heißt: Das tut man nicht. Ich glaube, dass ein guter geistlicher Streit zum richtigen Zeitpunkt in angemessener Art und Weise und an richtiger Stelle ausgetragen allemal besser ist als ein Keep Smiling, hinter der sich Verbitterung oder sogar Wut auflädt. Das gilt übrigens nicht nur im gemeindlichen, sondern auch im persönlichen Bereich. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Das Streit entzweit ist kein unabsehbares Geschehen, sondern hat immer eine Vorgeschichte. Und in unserem Fall geht die so: Josef von Zypern, genannt Barnabas, erlebt kurz vor Pfingsten seine Bekehrung. Er verkauft seinen Acker und spendet das Geld der in Finanznöten steckenden Jerusalemer Gemeinde. Er wird dort ein angesehener Mann, der schon bald mit geistlichen Aufgaben betraut wird. So soll er die Gemeinde in Antiochia, dem antiken Syrien, das ist dieser Südostzipfel der heutigen Türkei, wo wir jetzt dieses Erdbebengebiet haben, wo die Erdbebenkatastrophe war, dort die soll er besuchen und sie auch eine Zeit lang betreuen. Paulus, den Barnabas nach dessen Bekehrung, also nachdem Paulus sich bekehrt hatte, in die Jerusalemer Gemeinde eingeführt hatte, nimmt er mit, um ihn in den Dienst einzuarbeiten. Barnabas den Paulus. So wie der Paulus redet, meint man manchmal, es wäre umgekehrt. Barnabas ist also der geistliche Mentor des Paulus. Von Antiochia aus werden beide schließlich zur ersten Missionsreise ausgesandt. Auf diese Missionsreise nehmen sie einen jungen Christen mit Namen Johannes Markus, ein Neffe von Barnabas. Auch hier wird die Fürsorge des Barnabas für Christen deutlich, die nach ihrer Bekehrung in behutsamer Weise in den Dienst eingeführt werden. Unter anderem besuchen sie Zypern. Wieder auf dem Festland zurück, verlässt Johannes Markus das Team und kehrt nach Hause zurück. Offensichtlich keine friedliche und einvernehmliche Trennung, die zumindest bei Paulus innere Verletzung und Verärgerung hinterlässt. Und jetzt will Barnabas diesen vermeintlichen Versager mit auf die nächste Missionsreise nehmen. Den, der die Bewährungsprobe nicht bestanden und damals die ganze Mission gefährdet hatte? Auf gar keinen Fall. Keine Chance. Kennen wir das? Streit resultiert ganz oft aus unbereinigten Erlebnissen in unserem Leben, in unserer Vergangenheit. Das betrifft insbesondere Konflikte in Beziehungen. Ich habe mich so erinnert an dieser Stelle, als ich noch aktiv im Dienst war, also als Schulleiter. Und wenn dann Eltern mit ihrem Kind kamen und sagten, ja, mein Kind möchte gerne die Schule wechseln. Dann habe ich immer gefragt, ja, warum denn? Ja, der hat da Schwierigkeiten mit den Lehrern. Ja, Eltern wissen jetzt, ne, was da kommt. Ist doch klar, die Lehrer haben Schuld. Und mein Sohn oder meine Tochter, die kann ja eigentlich gar nichts dafür. In dem Umfeld kommt die einfach nicht weiter. Also deswegen soll die Schule wechseln. Das wird sofort deutlich, hier geht es um Beziehungsfragen, nicht um die Schule. Es geht um die Frage, wie weit ist die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer okay oder ist sie nicht okay? Aber mit dem Schulwechsel ändere ich daran eigentlich gar nichts. Weil ich muss erstmal die Ursache bereinigen. Weil sonst komme ich wieder an Lehrer, mit denen ich mich nicht verstehe. Und dann sind die wieder schuld. Und dann hat der ganze Schulwechsel nichts gebracht. Und ganz ehrlich, in vielen Fällen ist das auch so. Und deswegen ist das einfach wichtig, dass zunächst die Beziehungen geklärt werden. Und dann kann es trotzdem noch mal gut sein, auch mal zu wechseln. Das will ich da gar nicht in Abrede stellen. Aber ohne das werden Konflikte nicht gelöst. Offen für einen Neuanfang ist nur, wer bereit ist, sich seinen Verletzungen und seiner Verantwortung zu stellen. Vielleicht wäre, wenn das der Fall gewesen wäre, der Streit zwischen Paulus und Barnabas und letztlich ihre Trennung zu vermeiden gewesen. Aber es kommt noch ein anderer Faktor hinzu. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Das Streit entzweit ist nicht nur in der Sache begründet, sondern auch in den Persönlichkeitsstrukturen der Streitenden. Das Geschehen hier können wir eigentlich nur verstehen, wenn wir uns die Charaktere der Kontrahenten bewusst machen. Da ist auf der einen Seite Paulus, ein durch und durch strukturierter Mensch. Das war vor seiner Bekehrung und das hat sich auch anschließend nicht geändert. Weiß ist weiß, schwarz ist schwarz. Einmal geschieden, immer geschieden. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Klare Kante, kein Wenn und auch kein Aber. Paulus hat nämlich das große Ganze im Blick, den Zusammenhalt der Gemeinden und die dafür aus seiner Sicht notwendigen Regulierungen und Leitplanken. Abweichungen oder besondere Bedingungen für Einzelne schaffen aus seiner Sicht Präzedenzfälle, die die Gemeinden überfordern können. Auf der anderen Seite Barnabas. Sein Name spiegelt seinen Charakter. Sohn des Trostes, des Zuspruchs. So ist er veranlagt. So lebt er, auch seitdem er Christ ist. Sein höchstes Augenmerk gilt dem Einzelnen, seinen Schwächen und seiner Unterstützung. Kurz, Barnabas ist ein Mann der individuellen Fürsorge. Und da gibt es eben nicht nur Schwarz und Weiß, sondern ganz viele Grautöne und manchmal auch schrille Farben. Und Versagen ist nicht nur Versagen, sondern Herausforderung, es neu zu versuchen, es besser zu machen. Die Durchsetzung genereller Regelungen und Anweisungen könnten die Entwicklung nicht nur der jungen Christen gefährden, über ihre Kraft gehen, sie den Mut verlieren und am Ende sogar ihren Glauben über Bord werfen lassen. Dieses Denken und Fühlen prägt die geistliche Persönlichkeit des Barnabas. Wer hat denn nun recht? Beide. Eigentlich würden sie sich ja gut ergänzen und haben das ja bisher auch getan. Jetzt aber kommt, ganz menschlich, die Hürde, über die sie nicht mehr springen können. Zu viel steht auf dem Spiel. Und zwar für beide. Ausschlaggebend ist ein Charakterzug, der ihnen beiden gemeinsam ist. Jeder will seine Überzeugung durchsetzen. Und zwar nicht, das sei ihnen zugute gehalten, und zwar nicht um ihrer selbst willen, sondern um ihre Aufgabe erfüllen zu können, das Ziel zu erreichen. Jedenfalls ist das ihre feste Überzeugung. Und so kommt es zum Bruch. An der Stelle gibt es kein Happy End. Dann gibt es nicht die Wiese und den Sonnenuntergang, den man so schön genießt. Paulus nimmt sich einen neuen Partner, nämlich Silas, und geht auf die zweite Missionsreise. Und Barnabas reist mit Johannes Markus zurück nach Zypern. Und die Gemeinde in Antiochia, ich glaube, die war heilfroh, dass sie weg waren. Denn das ist ja nicht nur ein Streit gewesen zwischen diesen beiden Männern, sondern das hat ja die ganze Gemeinde bewegt. Also ich stelle mir das mal so vor. Gisela als Gemeindeleiterin, Thekla als Diakonin, streiten hier auf offener Bühne, bis die Fetzen fliegen. Einer haut dem anderen irgendwelche Behauptungen um die Ohren und will sich durchsetzen. Boah, wäre schon ganz schön belastend für uns, oder? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Gemeinde an Joche erstmal froh war, das Problem haben wir nicht mehr. Aber es gibt noch einen vierten Punkt. Wäre schade, wenn diese ganze Geschichte hier enden würde. Viertens, das Streit entzweit muss nicht das Ende bedeuten, sondern kann zu einem gesegneten Neuanfang führen. Jörg Zink hat einmal gesagt, die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages. Oder der Schriftsteller Paul Claudel, Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade. Da, wo wir die große geistliche Katastrophe ausmachen, wo wir übertragen, das Scheitern der gesamten Gemeindearbeit, vielleicht sogar der Gemeinde insgesamt befürchten, setzt Gott ganz andere Zeichen. Alle drei Personen, um die sich dieser Streit dreht, Paulus, Barnabas und Markus, werden auf ihrem weiteren Lebensweg von Gott gesegnet. Nicht, dass Gott diesen Streit oder diese Trennung gewollt hätte, aber er nutzt diese menschliche Tragödie, um aus einem Segen gleich drei zu machen. Paulus erreicht auf seiner Missionsreise Europa. Viele Menschen finden zum Glauben. Gemeinden entstehen, andere werden gefestigt. Vielleicht kann man sagen, dass durch diese Reise das Christentum den Durchbruch erlebt und es unter anderem auch unsere Gemeinde gibt. Paulus hat im Großen und Ganzen gedient und das entspricht seiner Berufung. Barnabas muss eine gute Seelsorgearbeit an Markus geleistet haben, wie die weitere Biografie des Markus zeigt. Barnabas hat dem Einzelnen gedient und seiner Umgebung. Denn dass bis heute die Insel Zypern überwiegend christlich geprägt ist, ist ganz sicher auch auf sein Wirken zurückzuführen. Damit hat er seiner Berufung gemäß gelebt und gedient. Und Johannes Markus, er ist zu einem geistlich reifen Mann geworden, den Paulus später in seinem Brief an Timotheus ausdrücklich empfiehlt und den er in seiner Gefangenschaft als einen wertvollen Mitarbeiter zu sich holt. Er ist es auch, dem wir das Markus-Evangelium verdanken. Und so hat er auch, wenn auch auf Umwegen, zu seiner Berufung gefunden. Liebe Gemeinde, wenn Streit als das Ringen um den richtigen Weg, das richtige Handeln verstanden und praktiziert wird, muss uns das keine Angst machen. Selbst wenn es im Einzelfall mal zu einer Trennung führt. Wichtig ist in solchen Situationen, dass alles unternommen wird, damit die Beteiligten anschließend, gemeinsam oder getrennt, ihrer Berufung gemäß leben können. Es ist also nicht die Frage, ob man streiten darf, sondern wie. Und dazu möchte ich zum Schluss noch ein paar Impulse geben. Überprüfe, ob sich der Streit lohnt. Wie oft streitet man über Dinge, deren Ergebnis, ob so oder so, keine wesentlichen Auswirkungen haben? Lohnt dieser Streit dann? Ein zweiter Gedanke. Bitte Gott um ein faires und wertschätzendes Verhalten. Wertschätzung, das ist wirklich ein Merkmal, was ich als gesetzt empfinde für jemanden, der Christ ist. Und so schwer das fällt, das gelingt mir auch oft nicht. Die Gemeindeleitung kennt manche E-Mails. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich wüsste alles. Ja, wissen schon, aber mit dem Praktizieren, das ist manchmal so ein Problem, ne? Im Streit wertschätzend zu bleiben, das ist schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, wichtig. Ein dritter Aspekt. Trenne unbedingt die sachliche von der persönlichen Ebene. Das bedeutet, dass ich mir jede verletzende Äußerung verbiete. Es geht um die Sache. Um die darf und soll ich streiten. Aber es geht nicht darum und es darf nicht darum gehen, den anderen herabzusetzen, zu entwürdigen. Ein weiterer Aspekt. Ich nehme das Anliegen des anderen nicht nur wahr, sondern auch ernst. Ich unterstelle ihm, dass er genauso Motive hat für seine Meinung, wie ich für meine. Wenn das alles in der direkten Konfrontation zu schwierig ist und wir sollten immer uns bewusst sein, wir sind und bleiben Menschen, da kann es sein, dass das nicht funktioniert, obwohl wir uns das vielleicht vornehmen, dann ist es richtig, sich einen externen Vermittler zu nehmen. Und er muss dem Begriff extern auch wirklich entsprechen. Der muss die gleiche Empathie zu mir wie zu meinem Kontrahenten haben und genauso wenig mit ihm verbandelt sein wie mit mir. Und dann ist es wichtig, wenn ich das schon mache, dass ich den dann auch akzeptiere. Sonst kann ich mir das nämlich schenken. Und ein letztes. Und auch wenn der Streit sich nicht lösen lässt, ich vertraue darauf, dass Gott auch aus einem menschlichen Scheitern noch etwas Großartiges machen kann. So wie bei Paulus, Barnabas und Markus. Amen.